ARD.
Ein Blick auf die Uhr verrät, es ist kurz vor 28 und zwar kurz vor dem 28. Spieltag in der Bundesliga. Zeit für eine frische Folge Fußball. Ich bin Tobi Schäfer und an meiner Seite ist heute Anne Hild.
Hi.
Hallo Anne. Eine historische Woche geht zu Ende. Am Ende des Jahres wird man fragen, wo warst du, als Arminia Bielefeld als Drittligist ins Pokalfinale eingezogen ist? Vielleicht wird man auch fragen, wo warst du, als Arminia Bielefeld den Pokal gewonnen hat, aber das wissen wir noch nicht. Wo warst du?
Du warst im Stadion und ich war neidisch zu Hause.
Ja, ich habe auch Kollege Jens Wallbrot da getroffen, der war auch total ungläubig und es ist krass, ein Drittligist im Finale. Das wird natürlich auch ein bisschen Auswirkungen auf die Bundesliga haben, da wollen wir gleich ein bisschen drüber sprechen. Zum Beispiel wird es auf Bayer Leverkusen möglicherweise Auswirkungen haben. Und da beginnen wir doch mal mit unserem Thesendubel vorweg. Das machen wir in der Donnerstagsfolge ja immer, dass wir vorne ein paar Sachen behaupten, die meistens stimmen. Ich prüfe es ehrlicherweise nie so richtig nach. Aber ich glaube, Leverkusen kriegt einen Knacks dadurch bekommen. Und das Thema Meisterschaft ist jetzt endgültig auch vorbei. Ich glaube nicht, dass sie in Heidenheim am Wochenende gewinnen. Die Bayern werden aber gewinnen. Das heißt, der Abstand wird wieder größer und jetzt ist das Thema dann endgültig durch.
Wie oft haben wir schon gesagt, dass die Meisterschaft durch ist?
Das habe ich auch nicht mitgezählt.
Meine These ist, dass Dortmund gewinnt in Freiburg und zum ersten Mal seit Anfang Januar den Spieltag wieder in der oberen Tabellenhälfte beenden wird.
Das alles und noch mehr besprechen wir jetzt im Sportschau Bundesliga Update. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze und die Liga hat ihren eigenen Podcast und zwar diesen hier. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserer Vorschau aufs Bundesliga-Wochenende. Wir sprechen nachher natürlich auch noch über die zweite Liga, wollen aber anfangen mit dem Kampf um die Meisterschaft, den es Stand jetzt ja noch gibt. Aber müssen natürlich erstmal über die Sensation reden. Also Leverkusen fliegt im Pokal im Halbfinale in Bielefeld raus. Das war wahrscheinlich das schlechteste Spiel von Leverkusen in den gesamten letzten zwei Jahren, oder? Also das war erschreckend.
Ja, also ich fand es faszinierend, wie Bielefeld es geschafft hat, Leverkusen so Drittliga-Fußball aufzuzwängen und Leverkusen damit einfach gar nicht klargekommen ist. Und dann finde ich es auch ein bisschen schwach, wenn du dich nachher hinstellst, ja, der Rasen war so schlecht.
Ja, auch die Bielefelder mussten mit dem Rasen klarkommen. Aber natürlich ist das dann dieser Heimvorteil, den aber ein Drittligist zu Recht hier auch hat. Und aber trotzdem muss Leverkusen mit der Qualität dann einfach so ein Spiel gewinnen. Wissen sie auch selbst. Die Frage ist, was heißt das jetzt für die Meisterschaft gedanklich? Bayer Sportboss Simon Rolfes hatte nach dem Spiel inmitten dieser Bielefelder Wahnsinnsparty noch mal ein bisschen was zu den Konsequenzen für die Meisterschaft gesagt.
Ja, für die Meisterschaft ändert es nichts, dass wir weiter Gas geben und versuchen werden, da noch ein bisschen heranzukommen und dann zu schauen, ob wir eine Chance haben und vielleicht vorbeizukommen. Das heute enttäuschend für den Pokal, für die Meisterschaft verpflichtet, umso mehr Vollgas zu geben.
Ich finde, das war ja echt Höchststrafe, ne? Als Antrichter im Interview war, hast du schon im Hintergrund die ganze Zeit die Fangesänge gehört und die haben das ganze Stadion zusammengebrüllt und dann diese Musik im Hintergrund, wenn du gerade das Pokalfinale verloren hast.
Krasse Erfahrung auch für Leverkusen, die jetzt wirklich zwei Jahre lang auf einer totalen Euphoriewelle gesurft sind und jetzt sich solche Rückschläge verkraften müssen. Von den letzten sechs Pflichtspielen haben sie vier verloren und jetzt geht es eben nach Heidenheim und es wird atmosphärisch da ja, glaube ich, ähnlich. Also es ist natürlich kleiner als Bielefeld, aber es ist so ein bisschen ein Underdog im Aufwind und die Heidenheimer zuletzt dreimal ungeschlagen, haben ja auch irgendwie wieder Hoffnung, dass das mit dem Klassenerhalt noch klappen könnte und das wird wieder genauso kompliziert.
Ja, glaube ich auch, dass da so ein bisschen Pokalfeeling von Heidenheimer Seite aufkommen könnte und dieses Ding mit dem Leverkusen, ne? Also man hat ja schon irgendwie so gedacht, ja, sechs Minuten Nachspielzeit, da könnte nochmal was gehen, aber da war ja gar nicht der Wille da, unbedingt nochmal von allen nach vorne zu gehen. Es wirkt schon so ein bisschen, als wäre Leverkusen jetzt müde.
Ja, Alonso hat sich ja auch ein bisschen vercoacht. Ich glaube, er muss wieder auf Leverkusen stärken, auf Spielstärke vertrauen. Und trotzdem, glaube ich, holt Heidenheim da einen Punkt. Niklas Dorsch ist ein extremer Faktor geworden. Zivci war zu fehlbar verletzt, aber das können sie, glaube ich, kompensieren. Spannende Sache. Interessanter Fakt übrigens ist, dass Leverkusen an Stefan Ortega angeblich interessiert ist, an dem Torwart von Manchester City, der ja davor wo gespielt hat? In Bielefeld. Also offenbar ist da der Groll nicht ganz so groß auf die Arminia. Wenn wir über die Meisterschaft reden, müssen wir logischerweise auch kurz über den FC Bayern sprechen.
Ja, die haben auch noch ganz gute Chancen.
Die haben gute Chancen, habe ich auch gehört. Die spielen am Freitagabend beim FC Augsburg, aber beim FC Bayern geht es ja gerade ganz viel um Menschen, die gar nicht selber auf dem Platz stehen, sondern um welche daneben. Es geht ganz viel um Thomas Müller natürlich gerade. Was ist mit ihm wirklich in der kommenden Saison? Es geht um die Führungsebene. Mario Gomez war ein Thema, das ist jetzt abgeräumt worden. Ralf Rangnick schwebt so ein bisschen rum. Und Max Eberl ist irgendwie total in der Kritik. Das war doch so ein Match, so ein Perfect Match. Und jetzt hat er ja so ein paar Dinge eigentlich auch richtig gemacht. Aber
ja, finde ich auch.
Angeblich kostet das alles ja auch ganz schön viel Geld, die Vertragsverlängerung, die er eingetütet hat. Das geht jetzt auf die Kosten von Thomas Müller und so richtig glücklich ist man in München aktuell nicht?
Ja, verstehe ich gar nicht, weil ich finde den Kader wirklich gut, der da im Moment in München ist, wenn alle fit sind vielleicht auch ein bisschen. Und dass du dich von dem einen oder anderen trennen musst im Sommer, war klar, denke ich. Jetzt bei Sané ist ja noch so ein bisschen die Frage, der tut ja alles dafür, dass sein Vertrag verlängert wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht auch teuer ist und dem Ganzen dann zum Opfer fällt und das wäre natürlich bitter, wenn der gehen müsste.
Von dem einen oder anderen trennen, klar, aber Thomas Müller ist ja nicht der eine oder der andere.
Ja, aber
das ist halt so ein Spezialfall.
Halt, wenn der wirklich diese 20 Millionen verdient, ist er einfach zu teuer, um auf der Bank zu sitzen.
Also ich glaube, es waren nur 17.
Okay, aber es ist trotzdem eine Dimension, wo du echt denkst, für jemanden, der natürlich in der Kabine bestimmt super wichtig ist, könnte er aber auch als Co-Trainer und die Bayern hätten ihn ja gerne in einer anderen Position noch gehalten. Und also ja, spielerisch.
Aber glaubst du denn wirklich, der will nochmal 17 oder 20 Millionen? Sagt doch auch, okay, komm, dann gib mir halt 5 und ich hänge noch ein Jahr dran,
meinst
ist mein
du?
Abschiedsjahr. Ich glaube nicht, dass Thomas Müller so stur ist und nochmal auf seinem Gehalt besteht.
Ich glaube auch nicht, dass die Bayern sagen würden, naja, wenn es ein niedriger, einstelliger Millionenbetrag ist, dann halten wir ihn nicht.
Kommt drauf an, wie viel wert ist dir das gute Klima und ist dir einfach auch die Historie dieses Spielers wert? Also da müssen sie jetzt doch nochmal ein bisschen Fingerspitzengefühl
zeigen. Ja eben, also ich glaube nicht, dass sie auf ihn verzichten würden, wenn er in Anführungszeichen günstig wäre.
Gut, das werden wir beobachten. Fakt ist auf jeden Fall, glaube ich, dass Thomas Müller aber noch nicht seine Karriere beenden will. Es gibt ja dieses Modell, dass er nochmal nach Los Angeles geht. Das ist ja Kooperationsteam auch der Bayern in den USA. Also da ist viel möglich. Aber es lenkt alles natürlich so ein bisschen von der sportlichen Situation ab in Augsburg. Das wird auch nie einfach. Das ist das Team, das am längsten ungeschlagen ist in der Bundesliga und das ja kaum zu überwinden war. Zuletzt nur jetzt durch einen Elfmeter.
Ja, der nicht berechtigt war. Also wenn man mal ehrlich ist, eigentlich hätte die Serie ohne Gegentor weitergehen müssen. Ja, aber Augsburg ist jetzt halt auch nicht das Team, das viele Tore schießt. Also wenn überhaupt da was geht für Augsburg, dann schätze ich mal irgendwie so ein 0-0.
Ja, es ist, wie gesagt, am Freitagabend. Die Bayern müssen vorlegen. Also sie können sich jetzt nicht taktisch da ein Unentschieden erlauben, weil dann wäre Leverkusen vielleicht doch da. Und gleichzeitig ist es die Generalprobe für die Champions League, für Inter Mailand. Also hochinteressant. Dazu die Verletzten, die du angesprochen hast, die sie kompensieren müssen. Also da muss Kompany ein bisschen basteln.
Ich denke auch, da hätten sich die Bayern eher gewünscht, dass es komfortabler ist, was die Meisterschaft angeht und man dann vielleicht noch jemanden schonen kann, vor allem in so einer Situation.
Ja, schauen wir auf die nächste Partie, auf das Spiel Freiburg gegen Dortmund. Bayern sind längst da, wo Dortmund gerne hin will, nämlich in die Champions League. Es sind 7 Punkte Rückstand, aber eben auch ganz schön viele Teams dazwischen noch in der Tabelle. BVB-Trainer Niko Kovac wurde auch darauf angesprochen. Wie ist denn das jetzt? Wie sehr rechnet man denn? Wie viel guckt man auf die Tabelle? Und das hat er dazu gesagt.
Ich bin ganz ehrlich, ich schaue so wenig wie möglich auf die Tabelle. Ich habe auch die Ergebnisse nur leicht mitbekommen, weil es bringt ja nichts, dass wir gucken, wie spielen die anderen. Es geht darum, dass wir unsere Hausarbeiten machen. Und die haben wir heute Gott sei Dank gemacht. In den letzten beiden Spielen haben wir es nicht gemacht. Deswegen sind wir in der Situation, in der wir sind. Aber wir wollen schon jetzt im nächsten Spiel auch gegen Freiburg, das ist auch wieder ein sehr wichtiges Spiel, das Spiel gewinnen. Das ist unser Ziel, immer unser Ziel vom BVB. Denn wenn wir das schaffen, dann müssen wir nicht auf die anderen schauen. Dann sind wir relativ nah dran an den Freiburgern und das ist das nächste Ziel. Aber dafür müssen wir uns genauso wie heute richtig strecken, weil geschenkt kriegen wir nichts.
Hat er nach dem Sieg gegen Mainz gesagt. Bisschen viele Floskeln, wie ich finde.
Ja, geschenkt
aber,
kriegen wir nichts. Ja.
Aber du sagst ja, die Hausaufgaben machen sie auch in Freiburg.
Ich glaube schon und entscheidender Faktor könnte sein, dass Noah Atubolo nicht spielen wird. Also dass halt das, was Freiburg dann zuletzt auch so stark gemacht hat, eben fehlen wird im Tor. Und ich finde, der Blick auf Freiburg hat sich auch so ein bisschen geändert. Die ganze Zeit hat man davon gesprochen, wie lange sie ungeschlagen sind. Und jetzt halt hast du die Bilanz von 4 sieglosen Spielen in Folge. Also da läuft auch nicht mehr alles so super. Und ich könnte mir vorstellen, wenn Dortmund nochmal in diesen Modus kommt, in dem sie waren gegen Mainz und sich ja im Prinzip wirklich erstmal als Underdog gesehen haben, dass da auf jeden Fall was gehen könnte, auch wenn Nico Schlotterbeck nicht dabei ist.
Ja, Fakt ist auf jeden Fall, wenn Dortmund wirklich tatsächlich da noch was erreichen will, müssen sie in Freiburg gewinnen. Aber das gilt für Freiburg eigentlich auch. Wenn sie europäisch spielen wollen, dann dürfen sie da zumindest mal nicht verlieren. Denn durch den Bielefelder Finaleinzug ändert sich ja jetzt auch ein bisschen was. Denn Platz 7 wird wahrscheinlich nicht reichen für Europa, wenn der VfB Stuttgart da stehen bleibt, wo er jetzt gerade steht. Das heißt, jetzt wird es doch ein bisschen anspruchsvoller, sich da noch für Europa zu qualifizieren. Und Freiburg ist aktuell 7. Zwischendurch hatten sie mal mit der Champions League geliebäugelt. Also jetzt sind entscheidende Wochen angesagt.
Voll. Und das letzte Mal, dass der 7. Platz nicht gereicht hat, war übrigens 2017, 2018. Da hat dann Frankfurt nachher das Pokalfinale gegen die Bayern gewonnen. Deswegen halt international gespielt. Und diese Abschlusstabelle, kannst du dich erinnern, wie die aussah?
Wann, welches Jahr?
2017, 18.
Meister war der FC Bayern.
Ja, und dahinter war?
Schalke?
Ja.
Ja.
Schalke vor Hoffenheim und Dortmund.
Ach stimmt, Hoffenheim, die waren dann auch mal in der Champions League.
Und dahinter Leverkusen und Leipzig.
Wahnsinn.
Lang, lang ist es her.
Die guten alten Zeiten. Also ob sie jetzt gut waren, weiß ich nicht. Aber wenn wir schon über das europäische Geschäft sprechen, dann müssen wir auch über den VfB Stuttgart sprechen. Auch im Pokalfinale in Berlin und jetzt natürlich sehr nah dran am Pokalsieg, den ich ja schon seit Monaten vorher gesagt habe. Die wissen natürlich auch, das
die
ist jetzt kein...
erstmal gegen Bielefeld gewinnen.
Genau, das wird kein Selbstläufer, aber wenn sie gewinnen, sind sie in der Europa League sicher dabei. Was heißt das beim VfB denn eigentlich für die Liga? Also da haben wir ja auch immer gesagt, als Vizemeister hast du schon den Anspruch, Champions League sollte schon wieder sein, die ist jetzt sehr weit weg. Und jetzt ist die Europa League natürlich durch den Pokal in greifbare Nähe gerückt. Das heißt, sie können in der Liga einen Gang zurückschalten?
Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube auch nicht, dass sie das in Anführungszeichen riskieren werden, alles auf eine Karte zu setzen. Weil es kann halt passieren, dass du als Bundesligist gegen Bielefeld verlierst. Natürlich ist nochmal was anderes, weil das in Berlin ist und eben nicht auf der Bielefelder Alm. Aber also ich glaube, es wäre dumm, sich jetzt zurückzulehnen.
Ja, auf jeden Fall gibt es den Stuttgartern einen riesengroßen Schub. Das hat man auch bei Trainer Sebastian Hoeneß gemerkt, der mal erklärt hat, was bedeutet denn dieser Finaleinzug für ihn und auch für den Verein?
Ja, ich glaube, für den Verein bedeutet es natürlich sehr viel. Für mich, ja, ich habe es jetzt mehrmals schon gesagt, ich war oft im Pokalfinale, oft als Zuschauer, war jedes Mal begeistert von der Atmosphäre und habe wahrscheinlich auch jedes Mal gedacht, so da mal selber Teil zu sein, einer der beiden Mannschaften, die da unten spielen, das wär ein kleiner Traum. Und der ist heute in Erfüllung gegangen. Und darüber ja, freue ich mich enorm. Das ist einfach großartig. Und auch in der Art und Weise gegen eine sehr starke Mannschaft macht es das noch mal schöner und außergewöhnlicher. Und ja, darüber freuen wir uns. Unglaublich.
Hört sich auf jeden Fall nach Balsam für eine geschundene Seele an.
Ja, Sebastian Hoeneß ist heute am Donnerstag auf den Tag genau seit 2 Jahren Trainer beim VfB Stuttgart und der Club oder das Team, die Mannschaft hat uns ja wirklich auch begeistert und sie haben sich das wirklich auch verdient, dann möglicherweise jetzt auch so einen Titel mal zu holen. Spielen jetzt aber erstmal beim VfL Bochum und ich glaube aber, das ist genauso wie bei Leverkusen es sich negativ auswirkt, dass sie halt diesen Dämpfer kassiert haben, wird beim VfB auch so viel abfallen, dass sie in Bochum, dass sie es auch ganz schwer haben werden. Weil für die Bochumer geht es noch um sehr viel mehr gefühlt. Und es ist in Bochum, das sind die beiden laufschwächsten Mannschaften der Liga im Übrigen gegeneinander. Und beim VfB fehlen ja auch einige. Mittelstädt ist gesperrt und Stiller ist gesperrt und Alderkiel ist ja auch noch gesperrt. Ja, also das wird eine harte Nuss.
Ja, und ich kann mir vorstellen, dass es auch eine lange Nuss wird, weil da gab es doch auch dieses Bannerproblem vergangene Saison, oder? Das waren doch auch die Stuttgarter Fans, die da einen Banner über die Fluchtwege gespannt hatten. Das hatten wir ja jetzt schon öfter in Bochum.
Meinst du, das passiert schon wieder? Meinst du?
Boah, es würde mich nicht wundern, weil das ist ja dann auch immer so ein bisschen Machtkampf der Fans gegen die DFL.
Aber
oder
der
gegen
Gag ist doch jetzt auserzählt.
Also ich fand es auch gar nicht so lustig als Gag.
Aber nochmal zum VfB. Dieser Finaleinzug ist für die Gesamtbewertung der Saison natürlich ein totaler Gamechanger und vielleicht bewirkt es ja auch genau das Gegenteil, dass sie jetzt befreit aufspielen können in der Liga seit 6 Spielen ohne Sieg. Vielleicht ist es ja jetzt irgendwie was auch andere wieder befreit, was vielleicht ein Undorf auch nochmal wieder pusht, dass der mal wieder trifft. Und dann sind es 8 Punkte hinter Platz 4. Wenn wir bei Dortmund mit 7 Punkten hinter Platz 4 über die Champions League reden, dann warum beim VfB nicht auch. Ja. Aber wie gesagt, beim VfL Bochum geht es auch noch um ganz schön viel. Da könnte Myron Boadu zum ersten Mal seit langem wieder in der Startelf stehen. Der hat ja auch schon einige entscheidende Tore geschossen. Mhm. Und sein Trainer Dieter Hecking, der hat gesagt, in der Zeit, seitdem ich mit ihm zusammenarbeite, ist er aktuell in der besten Verfassung. Also von daher möglicherweise auch eine Waffe gegen Stuttgart.
Ja, können wir uns drauf freuen, scheint so.
Ja, wir freuen uns auch auf das Topspiel am Samstagabend, auf Bremen gegen Frankfurt. Das ist vom Namen her, von den Vereinen, von der Konstellation natürlich ein super Spiel. Aber so die ganz große tabellarische Brisanz steckt da ja nicht mehr drin. Ne? Frankfurt ist, glaube ich, safe in der Champions League, wenn sie jetzt nicht allzu viel falsch machen. Und für Bremen geht nach unten ja nichts mehr. Und nach oben sind zwar nur 6 Punkte, aber ich glaube, es wäre unangemessen, davon zu sprechen, dass man sich eine Hoffnung machen sollte. Zumal wir ja jetzt eben gesagt haben, Platz 6 muss es dann ja schon sein.
Ja, kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an, wie dieses Spiel läuft. Weil wenn Bremen dieses Spiel gewinnt, im Flutlicht, im Weserstadion, also natürlich, das Problem ist, glaube ich, echt, die Abstände sind nicht so groß, aber es sind sehr viele Teams dazwischen. Aber ey, also Augsburg, Wolfsburg, Dortmund und Stuttgart sowieso. Du weißt ja nicht, was da im Rest der Saison noch passiert. Da war ja keiner von denen so richtig konstant.
Ja, aber sie haben die schlechteste Tordifferenz. Die Bremer haben zuletzt dreimal zu Hause verloren und jetzt kommt mit Frankfurt ein Team, das ja auch die Form wiedergefunden hat, dank eines Super Mario Götze zuletzt, der wirklich auch eine neue Rolle ja auch gefunden hat. Der hat übrigens gegen keinen häufiger getroffen als gegen Bremen.
Ja, und im Hinspiel hat er doch auch getroffen.
Ja. Und für die Frankfurter ist es ja die Generalprobe auch für die Europa League dann nächste Woche. Ein paar Spiele sind noch übrig, wollen wir noch darüber kurz quatschen und beginnen mal mit Leipzig gegen Hoffenheim.
Ja, dann das erste Ligaspiel unter Scholt Löw und die erste oder die nächste Chance auf den ersten Sieg. Ich würde sagen, wir hören mal rein, was er nach dem Pokal ausgesagt hat.
Ja, ich weiß, dass Statistik keine Spiele gewinnt, aber wenn wir kurz einen Blick auf die Statistik schauen in der Halbzeit oder nach dem Spiel, dann eigentlich kommt raus, dass wir in viele, viele, viele Bereichen einfach die bessere Mannschaft waren. Wir sollen aber das richtig interpretieren und aber richtige Schlüsse daraus ziehen. Aber das ist auf jeden Fall was, mit wem wir die Mannschaft ermutigen können und einfach sagen können, dass deren Engagement und ihre Bereitschaft und ihre unglaubliche Arbeit und Laufpensum hat sich heute nicht gelohnt. Aber ich glaube, dass wir auf dem richtigen Weg sind, wenn wir rein statistisch noch einmal gesagt, eine Gegner wie Stuttgart hier in Stuttgart dominieren könnten. Und das lag halt einfach teilweise an den Effizienz, dass wir nicht effizient genug waren.
Ja, ich habe eine andere Statistik. Der 5. Trainerwechsel der Saison und 3 der 4 anderen Clubs haben direkt danach ihr erstes Spiel verloren. Mit einer Ausnahme. Weißt du, wer das war?
Nee.
Die TSG Hoffenheim, also der Gegner von Leipzig und zwar im Hinspiel gegen Leipzig. Dieses 4:3 war das erste Spiel von Christian Ilzer auf der TSG-Bank.
Aber Scholt hat sein erstes Spiel ja jetzt auch schon verloren.
Ja, okay, so kann man es natürlich auch sehen, ja.
Es gibt übrigens eine ganz interessante Personalie, denn es ist offenbar klar, Scholt Löw macht ja nur bis zum Saisonende und dann ist Oliver Glasner, glaube ich, gerade eine sehr heiße Aktie, der zwar noch bei Crystal Palace Trainer ist, aber offenbar ein Wunschkandidat für RB Leipzig in der kommenden Saison. Den hatte ich irgendwie vollkommen vom Radar verloren, Schirm, ja, weil er natürlich auch nicht auf dem Markt ist, aber den würde ich schon auch gerne in der Bundesliga nochmal wiedersehen.
Ja.
Mainz gegen Kiel ist noch eine Partie. Mainz seit 5 Monaten ohne Heimniederlage und Kiel ohne Momentum. So ehrlich muss man ja sein. Aber dafür haben sie mit Trainer Marcel Rapp verlängert, auch im Fall eines Abstieges. Die können jetzt in den Modus schalten, nichts mehr zu verlieren, jetzt erst recht. Vielleicht geht dann was in Mainz, ich glaube aber nicht.
Dann schauen wir auf den Sonntag, 15:30 St. Pauli gegen Gladbach. Und St. Pauli war ja eigentlich schon so gut wie gerettet und hatte eigentlich nichts mehr mit dem Thema Kampf um den Klassenerhalt zu tun. Jetzt sind es eben nur noch 3 Punkte auf dem Relegationsplatz. Und dann kommen halt sehr, sehr auswärts starke Gladbacher. In den vergangenen 4 Auswärtsspielen gab es 4 Siege. Also wird eine harte Nuss am Millerntor.
Mit Tim Kleindienst dann wieder.
Mit Tim Kleindienst.
Und Union gegen Wolfsburg gibt es auch noch. Da daten wir euch kurz ab, was das Feuerzeugwurfspiel angeht. Union muss 80.000 Euro Strafe zahlen. Wie das Spiel allerdings gegen Bochum final gewertet wird, steht irgendwie immer noch nicht fest. Aber wir gehen davon aus, es bleibt so, wie es ist, nämlich dass Bochum die Punkte da bekommt. Ja, und bei Wolfsburg kehrt Mohamed Amoura zurück nach Gelbsperre. Der ist der beste Mann. Ich glaube, den haben sie schmerzlich vermisst. Und ja, dann sind wir durch mit allen neuen Spielen in der ersten Liga und gucken noch schnell in die zweite Liga. Da ist es immer besonders wichtig, sich erstmal die Konstellation anzuschauen, auf die Tabelle zu gucken. Wie sieht es da eigentlich aus? Wer kann Tabellenführer werden? Also Köln ist ganz oben, spielt am Samstagabend gegen Hertha. Der HSV kann vorher in Nürnberg aber schon auf 1 klettern und Druck ausüben. Und der dritte, Kaiserslautern, der spielt Sonntag in Magdeburg. Dann haben wir noch Hannover, die können am Freitag mit einem Sieg in Karlsruhe auch theoretisch auf 3 springen und ja, doch auch ein bisschen Druck wieder ausüben. Und bleiben wir mal beim HSV erstmal. Ich habe irgendwie letzte Woche gesagt, das Gute ist, sie haben keine Verletztenprobleme mehr, sind alle Mann an Bord und jetzt kommen sie doch wieder zurück, die Verletzungsprobleme, denn Hatzi Kadunic hat sich an der Schulter verletzt, ist fraglich, Meffert hat sich auf Mallorca das Nasenbein gebrochen.
Das passiert sich, vielen Menschen.
Das passiert vielen Menschen, wenn sie von Mallorca zurückkommen. Dann haben sie ein gebrochenes Nasenbein. Nee, der HSV war im Kurztrainingslager. Eigentlich eine gute Maßnahme. Ist natürlich nicht planbar. Ich glaube, die Nase kannst du dir auch zu Hause brechen. Aber wenn der jetzt auch ausfällt, das wäre so ein kleiner Achsbruch beim HSV.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja nach dem vergangenen Wochenende, würde ich sagen, der HSV könnte doch nochmal ins Wackeln kommen. Und wenn du dann jetzt so wichtige Ausfälle hast, wer weiß. Es ist Frühling.
Ja, Anders ist es beim 1. FC Köln. Da kommen nämlich jetzt einige wieder zurück. Dominik Heinz wieder im Training, dann der Topscorer Damian Downs ist wieder eine Option. Der, Timo Hübers, der Kapitän. Spielen jetzt gegen Hertha. Gegen die haben sie in dieser Saison schon zweimal gewonnen, im Pokal und in der Liga. Und ja, das ist jetzt so ein Spiel, das musst du dann aber auch gewinnen, wenn du aufsteigen willst.
Ja, also so langsam kristallisiert sich ja da oben auch so ein bisschen was raus. Also es gibt halt nicht mehr die 8 Teams, die an dem Spieltag an die Spitze springen können, sondern so zwischen Köln und dem HSV ist ja dieser Zweikampf entstanden. Und dann, ja, jetzt musst du halt gewinnen.
Ja, Köln gegen Hertha ist dann am Samstagabend. Das kann man natürlich hören bei uns. Und
parallel was anderes gucken.
Ja, was würdest du dann empfehlen?
Weil die Jubiläumsshow der ARD wäre doch was, oder? Mit Kai Pflaume.
Als hätten wir es abgesprochen. Ja, die ARD wird 75 Jahre alt und das wird am Samstag gefeiert in einer großen Gala. Wir haben euch das in der letzten Folge schon schmackhaft gemacht. Das solltet ihr euch unbedingt angucken. Alexander Bommes ist dabei. Ich meine, ich habe gelesen, Bastian Schweinsteiger auch. Ich weiß nicht genau.
Falls der das Feiern in Bielefeld überlebt hat.
Und auf jeden Fall nebenbei dann das Topspiel in der zweiten Liga hören. Genauso wie alle anderen Spiele der ersten und zweiten Liga bei uns in der Sportschau-App. Und dann sind wir durch für heute, oder?
Ja, also ich wäre soweit.
Ja, wir würden zwar gerne noch ein bisschen weitermachen, aber uns geht's ehrlicherweise ein bisschen wie Sebastian Hoeneß.
Nein, kriege ich nicht hin. Bitte mir nachsehen. Die Anspannung war groß, da ist jetzt viel abgefallen. Da sind natürlich auch große Gefühle im Spiel. Mein Kopf ist nicht mehr recht klar. Meine Rhetorik wird wahrscheinlich nicht mehr richtig gut funktionieren. Ich glaube, der Versuch würde scheitern.